Beitrag zum Thema Die Entdeckung des Planeten Erde. Heute geht es um die Erkundung der Erdoberfläche aus dem Weltraum. Diese dreiteilige Hörfolge wurde 1977 zum ersten Mal ausgestrahlt, hat aber an Aktualität nicht verloren, im Gegenteil. Manches darin angetönte Problem hat sich inzwischen verschärft und auch die Entdeckung unseres Planeten wird mittels immer leistungsfähiger Satelliten weitergeführt und vertieft. Das Manuskript zu dieser Sendereihe schrieb Guido Wehmanns, Regie führt Martin Plattner.
Im ersten Beitrag dieser Reihe hörten wir, wie unsere Erde, der blaue Planet, vor rund 5 Milliarden Jahren aus einer Wolke von Staub und Wasserstoffgas entstand und wie sich die Oberfläche im Verlaufe von Jahrmilliarden durch verschiedene natürliche Prozesse veränderte. Die heutigen Verhältnisse soll der folgende Steckbrief darlegen.
Durchmesser von Pol zu Pol
12.713 Kilometer und 822 Meter.
Durchmesser am Äquator
12.756 Kilometer und 776 Meter.
Mittlerer Radius
rund 6.371 Kilometer.
Umfang am Äquator nach der Formel 2 mal Radius mal Pi bzw. Durchmesser mal Pi
40.076 Kilometer.
Die Oberfläche nach der Formel 4 Pi mal Radius im Quadrat
rund 511 Millionen Quadratkilometer.
Davon entfallen 70,8% oder nahezu 363 Millionen Quadratkilometer auf wasserbedeckte Oberfläche. Von der festen Oberfläche, das heißt von den verbleibenden rund 148 Millionen Quadratkilometern, sind nur etwa zwei Drittel, nämlich rund 90 Millionen Quadratkilometer, bewohnbar.
Interessant ist auch die Verteilung von Land und Wasser in verschiedenen geografischen Breiten.
Auf der nördlichen Hemisphäre stehen Wasser- und Landflächen im Verhältnis 3 zu 2. Auf der südlichen aber 4 zu 1, das heißt also, dass die Landfläche dort nur einen Viertel der Wasserfläche ausmacht. Auf der nördlichen Halbkugel ist fast die Hälfte der Landmassen zwischen dem 30. und dem 60. Breitengrad angeordnet, während auf der südlichen Halbkugel gegen 60% der Landfläche vom Äquator bis zum 30. südlichen Breitenkreis liegen.
Soweit also dieser kurze Steckbrief unseres Planeten. So alt wie die Menschheit selbst ist wahrscheinlich auch der Wunsch, den menschlichen Lebensraum oder mit anderen Worten die Verhältnisse an der Oberfläche unseres Planeten darzustellen. In allen diesen Abbildungen wird die Welt immer als Scheibe und nie als Kugel gezeigt. So erscheint sie auf einer babylonischen Weltkarte aus dem 8. Jahrhundert vor Christus als Scheibe, die im Weltmeer schwimmt. Dem Schöpfer dieser Karte war nur ein winziger Teil der gesamten Erdoberfläche bekannt, etwa 2%. Auch der berühmte griechische Historiker Herodot stellte ums Jahr 440 vor Christus die ihm bekannte Welt als Scheibe dar. Seine Karte umfasste, mit dem Zentrum im östlichen Mittelmeer, etwa 8% der gesamten Erdoberfläche. Sie reichte im Westen bis an den Atlantik, im Norden bis etwa nach Mitteldeutschland, im Osten bis an die Ostgrenze des heutigen Persien, und im Süden bis an den Oberlauf des Nils und die Südspitze Arabiens. Trotz Plato, Aristoteles und Eratosthenes, die schon annahmen, dass die Erde eine Kugel sei, blieb die Weltdarstellung in Form einer Scheibe bis ins Mittelalter hinein bestehen. Getreu der Schöpfungsgeschichte in der Bibel, nach der Gott dem Wasser und dem Lande einen besonderen Ort zugewiesen hat, schuf vor allem die Kirche Karten, auf denen die Landmassen zusammenhängend und rundum von Wasser umgeben abgebildet waren. Die Wende trat im 15. und 16. Jahrhundert ein, als die großen spanischen und portugiesischen Seefahrer zu neuen Gestaden aufbrachen und schließlich die Welt umsegelten. Es entstanden die ersten Karten, die auf einer Kugeloberfläche aufgezeichnet wurden. Im Nürnberg schuf Martin Beheim im Jahre 1492 den ersten Erdglobus. Er war allerdings durch die Bibel, durch den Text im vierten Buch Esra befangen, nach welchem nur ein Siebtel der Erde mit Wasser bedeckt, sechs Siebentel dagegen den Menschen als trockenes Land überlassen seien. Auf seinem Globus sind die Landflächen zu groß und die Meere verhältnismäßig zu klein dargestellt. Verfolgen wir aber nun die weitere Entwicklung der Entschleierung der Erde.
Um das Jahr 1400 waren etwa 11% der Erdoberfläche bekannt. Im Jahre 1550 war es dann bereits ein Drittel. Afrika und Südamerika wurden umsegelt, Island und die südliche Spitze Grönlands erreicht. Die Küsten von ganz Afrika waren kartografisch erfasst und den großen Strömen entlang begann die Erforschung des Innern des schwarzen Kontinentes. Die Westküste Indiens sowie der indonesische Archipel waren ebenfalls bekannt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wussten die Kartografen schon über 60% der Erdoberfläche Bescheid. Nun wurden die Westküste Nordamerikas und Australien erreicht. Kühne Forscher drangen immer tiefer in das Innere Afrikas, Südamerikas und Zentralasiens vor. Um das Jahr 1850 waren beinahe 90% der Erdoberfläche entschleiert. Weiße Flecken bestanden nur noch im Norden des nordamerikanischen Kontinentes, im Innern Südamerikas und Afrikas, im Innern Australiens und Sibiriens, im Pazifischen Ozean und an den beiden Polen.
Mit fortschreitender Entschleierung der Erde wuchs die Genauigkeit der Karten, wenngleich auch die Kartografen bei der Darstellung der Erdoberfläche auf einer ebenen Karte mit großen Schwierigkeiten konfrontiert wurden und auch heute noch werden.
Das Problem liegt darin, die Oberfläche einer Kugel auf einer Ebene ohne Verzerrungen darzustellen. Es ist, wie wenn man eine Orange so zu schälen versucht, dass man die Schale zu einer ebenen Fläche ausbreiten kann. Man könnte zwar den Globus durch mehrere Schnitte den Längenkreisen entlang, also von Pol zu Pol, aufteilen und die so entstandenen Segmente, also die einzelnen Abschnitte, so nebeneinander legen, dass sie sich am Äquator berühren. Auf diese Weise erhält man eine fast wirklichkeitsgetreue Wiedergabe der Erdoberfläche in Form von aneinandergereihten Lappen, die zu den Polen hin spitz zulaufen. Doch was wir brauchen, ist eine zusammenhängende, rechtwinklige Karte. Und eben dies ist ohne erhebliche Verzerrungen nicht möglich.
Dann ist also jede ebene Karte ein Kompromiss. Also eine Darstellungsart, die der Wirklichkeit nur annähernd entspricht.
Ganz recht. Für die Navigation zum Beispiel wird vor allem eine winkeltreue Wiedergabe gewünscht. Bei dieser Darstellung stimmen aber die Größenverhältnisse der Länder, Kontinente und Ozeane nicht. Umgekehrt kann eine allgemein orientierende Karte, welche flächentreu ist, nicht auch winkeltreu sein. Abbildungen, die sowohl winkel- als auch flächentreu sind, sind nur auf einer Kugel, auf einem Globus möglich.
Wenn ich Sie recht verstehe, ist eine normale, gebräuchliche Weltkarte mit rechtwinkligem Gradnetz ungenau in Bezug auf die Größe der Länder und Meere.
Ja, die Abweichungen auf einer Mercator-Karte, so benannt nach dem flämischen Kartografen Gerhardus Mercator, sind zum Teil erheblich. Europa erscheint gleich groß wie das in Wirklichkeit fast doppelt so große Südamerika. Die Sowjetunion präsentiert sich fast doppelt so groß wie Afrika, das in Wirklichkeit aber fast um ein Drittel größer ist. Und Skandinavien ist größer als das fast dreimal so große Indien dargestellt.
So viel zu den Problemen der Darstellung der Erdoberfläche auf Karten. Mit zunehmendem Einzug der Technik in die Lebens- und vor allem in die Reisegewohnheiten der Menschen schrumpften die Distanzen ständig zusammen. Wenn früher Segelschiffe Wochen brauchten, um von Kontinent zu gelangen, weil sie ganz von Wind und Wetter abhängig waren, so legten mit Dampf betriebene Ozeanriesen dieselben Strecken zu Beginn des 20. Jahrhunderts in wenigen Tagen zurück. Wo einst Pferde und Wagen auf beschwerlichen Pfaden einige Dutzend Meilen am Tage schafften, bewältigten Eisenbahnzüge auf Schienen die gleiche Strecke in weniger als einer Stunde. Für die endgültige Entschleierung der Erde aber sorgte nach der Revolution der Technik auf Schiene, Straße und Wasser eine Technik, welche zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, der Motorflug.
1903.
Die Gebrüder Wright führen die ersten Motorflüge aus.
1909.
Der Franzose Blériot fliegt in 32 Minuten von Calais über den Kanal nach Dover.
1927.
Der Amerikaner Lindbergh überquert in weniger als 30 Stunden den Atlantik von New York nach Paris.
1939.
Der deutsche Heinkel testet das erste strahlgetriebene Flugzeug.
1947.
Der Amerikaner Jäger durchbricht zum ersten Mal die Schallgrenze.
1948. Mithilfe der Aviatik gelang es, die letzten weißen Flächen auf der Erdkarte zu beseitigen. Flugzeug und Fotoapparat sind für die heutigen Kartografen Hilfsmittel, die ihnen in beinahe unbegrenztem Maße erlauben, Karten in verschiedenen Maßstäben herzustellen.
Eigentlich ist das Luftbildwesen, also die Technik, die Erdoberfläche aus einer bestimmten Höhe zu fotografieren, schon über 100 Jahre alt. Bereits 1858 stellte der französische Fotograf Tournachon Aufnahmen von einem Dorf in der Nähe von Paris her. Er benutzte dazu einen Luftballon. Auf der Fotografie konnte man deutlich Häuser und Straßen erkennen. Auch im amerikanischen Bürgerkrieg wurden aus Ballons Aufnahmen von feindlichen Truppenbewegungen und Stellungen gemacht. Zu Beginn unseres Jahrhunderts wurde die Aufnahmetechnik dann laufend verbessert. 1910 gelang es, Spitzbergen aus einem Zeppelin fotografisch zu erfassen. Und 1935 entstand an Bord des amerikanischen Ballons Explorer 2 aus einer Höhe von 22 Kilometern das erste Luftbild, das die Krümmung der Erdoberfläche zeigte. Ende der 50er Jahre waren bereits sehr große Gebiete der Erde durch Flugaufnahmen erfasst. Zum Teil in größeren Maßstäben als in gewöhnlichen Landkarten, nämlich im Verhältnis 1 zu 100.000. Auf diese Weise sind beispielsweise die weiten und zum größten Teil unzugänglichen Gebiete Kanadas in geschlossener Form, das heißt in einem Werk, mit Hilfe von Luftbildaufnahmen kartiert worden.
Was sind denn die besonderen Vorteile der Luftbildtechnik?
Nun, die Luftbilder liefern eine Menge ausmessbarer Informationen über Form, Größe und Lage der topografischen Objekte, wie zum Beispiel Seen, Flüsse oder Berge. Darüber hinaus enthalten sie aber auch noch eine Fülle von landeskundlichen und allgemein geografisch wichtigen Tatsachen, Zusammenhängen und Einzelheiten. Luftbilder haben einen hohen Informationsgehalt. Diese Informationen sind nicht etwa verschlüsselt, sondern unmittelbar bildlich gespeichert. Diesen Informationsgehalt zu erschließen, ist die Aufgabe der Luftbild- und neuerdings auch der Satellitenbildauswertung.
Satellitenbilder. Aufnahmen aus dem Weltraum. Die dritte Revolution in der Geschichte der Entschleierung des Planeten Erde. Der 4. Oktober 1957 brachte die entscheidende Wende.
Zum ersten Mal wurde ein von Menschenhand geschaffener Körper in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Wenn auch der russische Sputnik 1 keine Messdaten zur Erde übermittelte, sondern einfach seine Anwesenheit mit Piepstönen manifestierte, so eröffnete er doch das Zeitalter der Raumfahrttechnik, mit deren Hilfe sich unsere Kenntnisse über unseren Planeten innerhalb von wenigen Jahren vervielfacht haben. Über die Satellitentechnik sollten wir Folgendes wissen.
Ein künstlicher Erdsatellit umkreist die Erde immer auf einer Bahn, deren Ebene durch das Erdzentrum geht. Bahnebene kann parallel zum Äquator verlaufen oder einen bestimmten Winkel, eine sogenannte Inklination, zum Äquator einnehmen. Umkreist ein Satellit die Erde parallel zum Äquator, so beträgt seine Inklination also 0 Grad. Ist die Bahnebene 90 Grad zum Äquator geneigt, so überfliegt der Satellit die Pole. Ist sie 45 Grad geneigt, so stößt der Satellit bis zum 45. Breitengrad nördlich und südlich vor. Man kann sich diesen Sachverhalt auch so anschaulich machen, indem man sich vorstellt, der Satellit bringe ständig senkrecht unter seinem jeweiligen Standort eine Marke auf der Erdoberfläche an. Wenn nun alle Subsatellitenorte, das heißt alle Punkte, die senkrecht unter dem Satelliten liegen, durch eine Linie verbunden werden, so entsteht auf dem Erdglobus eine Linie, welche immer bis zum nördlichen und südlichen Breitenkreis reicht, welcher der Inklination entspricht. Oder noch einmal anders ausgedrückt, ein Satellit mit einer Inklination von 30 Grad kann niemals Gebiete über 30 Grad Nord oder Süd hinaus senkrecht unter sich überblicken.
Ein Satellit mit einer Inklination von 90 Grad kann somit im Verlauf von mehreren Umläufen sämtliche Gebiete der Erde senkrecht unter sich einsehen.
Richtig. Nach der Bahnebene ist nun die Flughöhe von großer Bedeutung. Denn sie bestimmt die Geschwindigkeit und damit die Umlaufszeit des Satelliten. Ein Satellit verfügt auf einer Umlaufbahn um die Erde über keinen eigenen Antrieb. Er befindet sich im freien Flug, der nur von der Schwerkraft der Erde beeinflusst wird. Dabei gilt folgende Gesetzmäßigkeit. Je näher ein Satellit um das Schwerkraftzentrum der Erde kreist, umso höher muss seine Freifluggeschwindigkeit sein. Eine Satellitenbahn ist aber praktisch nie eine vollkommene Kreisbahn. Meistens ist sie eine Ellipse, in deren einem Brennpunkt das Schwerkraftzentrum der Erde oder ganz einfach die Erde steht. Im erdnahen Punkt der Bahn, im sogenannten Perigäum, ist die Bahngeschwindigkeit größer als im erdfernen Punkt der Bahn, im sogenannten Apogäum. Der Einfachheit halber wollen wir aber vorderhand nur kreisförmige Bahnen betrachten. Wie gesagt, diktiert die Schwerkraft, die Gravitationskraft, die Umlaufgeschwindigkeit und damit die Umlaufszeit eines Satelliten in einer bestimmten Höhe. Wäre die Erde eine glatt polierte Billardkugel ohne Erhebungen und ohne Atmosphäre, welche einen Satelliten bremst, so würde er auf der theoretischen Höhe 0 mit einer Geschwindigkeit von 7,9 Kilometern pro Sekunde oder rund 28.000 Kilometern pro Stunde dahin rasen. Für eine Umkreisung dieser Modellerde würde er 84,5 Minuten benötigen. In 1000 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche betrüge aber die Kreisbahngeschwindigkeit nur noch 7,3 Kilometer pro Sekunde und eine Erdumkreisung würde 105 Minuten dauern. Der Mond, ein natürlicher Satellit der Erde, der den gleichen Gesetzen gehorcht, kreist in 384.000 Kilometer Entfernung von der Erde noch mit einer Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Sekunde und benötigt für eine Erdumkreisung bekanntlich 27,5 Tage.
Das war etwas viel aufs Mal. Lassen Sie mich doch das bisher Gesagte daher zusammenfassen. Die Geschwindigkeit und damit die Umlaufzeit eines Satelliten um die Erde sind abhängig von der Entfernung oder Höhe des Satelliten. Je weiter von der Erde weg ein Satellit seine Bahn zieht, umso langsamer bewegt er sich. Da die meisten Satellitenbahnen Ellipsen sind, gibt es einen Erdnahpunkt, das sogenannte Perigäum, und einen Erdfernpunkt, das Apogäum. Schließlich kann eine Satellitenbahn parallel zum Äquator verlaufen oder irgendeine Neigung zu diesem, eine sogenannte Inklination, aufweisen.
Jawohl. Nur, was die Inklination anbetrifft, so sind Inklinationen über 90 Grad selten. Und gar rückläufige Satellitenbahnen sind sehr unpraktisch. Denn wenn beispielsweise von einem Startplatz am Äquator ein Satellit mit einer Weltraumrakete in Richtung Osten gestartet wird, so ist die für den Bahneinschuss erforderliche Energie geringer, als wenn in Richtung Süden oder gar Südwesten gestartet werden würde, da die Erddrehung, welche ja von West nach Ost verläuft, ausgenutzt werden kann.
Das sehe ich ein. Denn je höher man aufsteigt, desto größer wird der Überblick. Ein Sachverhalt, der uns allen bekannt ist. Denn wir alle haben unsere Umgebung doch schon von einem hohen Haus, von einem Berg oder von einem Flugzeug aus betrachtet. Darum sind Satelliten auch ideale Plattformen für die Erkundung der Erdoberfläche.
Anhand einer einfachen Formel lässt sich übrigens berechnen, wie groß das Gesichtsfeld ist. Gehen wir davon aus, dass ein Satellit in einer Höhe von rund 200 Kilometern über der Erdoberfläche kreist. Unter ihm liegt dann ein kugelförmiges Stück Erdoberfläche, eine sogenannte Kalotte. Senkrecht unter dem Satelliten liegt der Subsatellitenort, auf dem höchsten Punkt dieser Kalotte. Für Beobachter am Subsatellitenort steht der Satellit genau am höchsten Punkt der Himmelssphäre, dem sogenannten Zenit. Man kann sich nun fragen, in welcher Entfernung vom Subsatellitenort der Satellit gerade noch knapp über Horizont theoretisch gesehen werden könnte. Bei einer Flughöhe von eben 200 Kilometern liegt dieser Ort theoretisch in 1576 Kilometern Entfernung. Wenn ich im Modell am Subsatellitenort eine Nadel einstecke, einen 1576 Kilometer langen Faden über die Kugeloberfläche hinabspanne und mit dem Endpunkt des Fadens einen vollen Kreis beschreibe, so wird dadurch die ganze Kalotte herausgehoben, von der aus der Satellit zu beobachten ist und die der Satellit seinerseits einsehen kann. Wenn man aber ganz horizontnah beobachtet, sei es vom Satelliten oder von der Erde aus, so stört die Erdatmosphäre in sehr starkem Maß. Wir kennen dies ja von der Beobachtung von Sternen her, die in Horizontnähe flackernd und um einiges lichtschwächer erscheinen als hoch am Himmel. Darum zieht man vom theoretischen Wert von 1576 Kilometer 15% ab und kommt so auf einen praktischen Wert von 1340 Kilometern. Kreist der Satellit in einer Höhe von 1000 Kilometern über der Erdoberfläche, so kann bereits eine Kalotte von 2854 Kilometer Bogenlänge eingesehen werden.
Ich habe diese beiden Zahlenbeispiele inzwischen in die Praxis, das heißt auf einen Globus, übertragen.
Und? Was haben Sie herausgefunden?
Im ersten Fall, wenn der Satellit sich zum Beispiel in 200 Kilometern Höhe senkrecht über Bern befindet, so kann praktisch ein Areal, das von Sizilien bis Stockholm und von Lissabon bis Bukarest reicht, eingesehen werden. Im zweiten Fall, das heißt in einer Flughöhe von 1000 Kilometern, reicht die Kalotte vom Nordkap bis zum Hoggar-Massiv in Afrika und von den Azoren bis zum Kaspischen Meer.
Ausgezeichnet. Nur solche Areale kann kein Instrument, keine Optik in einem Blick erfassen. Hier gibt es eine praktische Grenze, weil die Verzerrungen gegen den Rand des Gesichtsfeldes einfach immer größere Werte annehmen. Je nach gestellter Aufgabe wird man möglichst senkrecht unter dem Satelliten liegende Gebiete mit Tele- oder Weitwinkelobjektiven erfassen.
Wäre es denn nicht einfacher, einfach die Bahn etwas näher an die Erdoberfläche zu legen, anstatt verschiedene Objektive zu verwenden, wenn man Detailaufnahmen schießen will? Um große Übersichtsaufnahmen zu erhalten, könnte man doch einfach weiter in den Raum hinausgehen.
Nein, nein, so einfach geht das nicht. Erstens einmal braucht jede Bahnänderung Energie. Außerdem gibt es für jede Höhe Randbedingungen, die vielleicht unerwünscht sind oder eine Satellitenbahn überhaupt verunmöglichen.
Erklären Sie das bitte anhand von Beispielen.
Satellitenbahnen unter etwa 200 Kilometern sind wegen der auch in dieser Höhe noch vorhandenen Atmosphärenanteile zu kurzlebig. Das heißt, der ständige Zusammenprall mit Luftteilchen würde den Satelliten kontinuierlich abbremsen, sodass er schließlich in den dichter werdenden Atmosphärenschichten verglühen würde. Zudem befinden sich tieffliegende Satelliten nur relativ kurze Zeit über dem Horizont eines bestimmten Beobachtungsortes. Soll der Satellit seine gespeicherten Bildsignale an eine Bodenstation übermitteln, so kann auch, je nach der Menge der Bildsignale, die übermittelt werden sollen, die Zeit des Überfliegens einer Antennenanlage auf der Erdoberfläche zu kurz werden. Andererseits nimmt, wie erwähnt, die Umlaufszeit mit zunehmender Höhe zu. Das heißt, der Satellit braucht für eine Erdumkreisung länger. Zusammen mit der Erddrehung führt das zu einem Überflugplan, der zeitlich gesehen nicht zum gewünschten Resultat führen kann, weil beispielsweise ein Gebiet zum größten Teil immer im Schatten, das heißt in der Nacht, liegt.
Und da sind ja bekanntlich alle Katzen schwarz und der Satellit sieht nichts.
So schlimm ist es auch wieder nicht. Denn es gibt optische Systeme, die auch bei Nacht Anteile der elektromagnetischen Strahlung erfassen können, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.
Sie meinen die Infrarotsysteme?
Unter anderem, ja. Das Abtasten der Erdoberfläche im Infrarotbereich spielt nämlich eine wichtige Rolle, wie wir noch sehen werden. Doch kurz etwas zum Begriff des elektromagnetischen Spektrums. Das Licht, das heißt das für unsere Augen sichtbare Licht, ist nur ein kleiner Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums, das bekanntlich von den extrem kurzwelligen Gammastrahlen mit Wellenlängen von wenigen Angströmen bis hin zu den längsten Wellen im Radiobereich mit Längen von 10.000 Metern reicht. Das Licht weist Wellenlängen auf, die von 380 Nanometern, das sind 380 Milliardstel Meter, bis 780 Nanometer reichen. Es umfasst also die bekannten Regenbogenfarbkomponenten, welche vom kurzwelligen Blau über Grün und Gelb zum langwelligen Rot übergehen. Anschließend an den Bereich des sichtbaren Lichtes kommt im langwelligen Bereich das Infrarot. Unsere Augen können diese Strahlung nicht mehr wahrnehmen. Viele Gegenstände aber an der Erdoberfläche reflektieren das Sonnenlicht sehr stark im infraroten Bereich. Das gilt besonders für gesunde grüne Pflanzen. Aber auch Wärmestrahlung manifestiert sich im infraroten Teil des Spektrums. In Satelliten eingebaute Infrarotsensoren sind folglich in der Lage, für uns unsichtbare Strahlungen aufzunehmen und zum Beispiel bildlich darzustellen.
Wir haben nun eine ganz hübsche Menge von wissenschaftlichen Grundlagen zusammengetragen. Aber diese Grundlagen sind nötig, damit wir im dritten Beitrag dann über die zum Teil fantastisch anmutenden Einsatzgebiete der Satellitentechnik sprechen können.